SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Wer zu Stoßzeiten unterwegs ist, soll dafür zahlen. Bundesrätin Leuthardt überlegt sich das Mobility Pricing.
Ja gut, Sie müssen halt dann auch vielleicht mal Ihr Verkehrsverhalten überdenken, oder? Es gibt natürlich Anreize dann, dass man sagt, okay, wenn ich eine halbe Stunde später den Verkehr nutze, ist es dann vielleicht günstiger.
Den Verkehr lenken über Portemonnaie, dazu gleich mehr. In Italien wird ein gesunkenes Schiff mit 700 Toten an Bord geborgen und eingefroren. Ein Versuch, den Migranten einen Namen und ihre Würde zurückzugeben. Nach dem Brexit zum Ersten. In Großbritannien dreht das Kandidatenkarussell um Premier Camerons Nachfolge. Neben der Innenministerin kandidiert überraschend auch der Justizminister, bisher Weggefährte und Neukonkurrent von Ex-Bürgermeister Boris Johnson. Nach dem Brexit zum Zweiten. Hätte die EU mehr oder weniger Probleme, wenn sie demokratischer wäre? Der ehemalige SP-Nationalrat Andreas Gross publiziert seit Jahrzehnten zum Thema direkte Demokratie. Er ist bei uns im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Stau auf der Straße, Gedränge im Zug. Zu den Stoßzeiten wird es vielerorts eng. Der Bundesrat möchte deshalb testen, ob sich die Verkehrsströme mit Mobility Pricing lenken lassen. Das heißt, wer zu den Hauptpendlerzeiten unterwegs ist, müsste mehr bezahlen. Samuel Buri mit den Einzelheiten.
Der Verkehr in der Schweiz nimmt zu. Mehr Straßen und Schienen zu bauen aber ist teuer. Darum möchte der Bundesrat mit Pilotversuchen testen, wie die Infrastruktur gleichmäßiger ausgelastet werden kann. Das verkündete heute Verkehrsministerin Doris Leuthardt. Mittel zum Zweck ist das Mobility Pricing, in dem jene Leute mehr bezahlen müssen, die öfters oder zu Spitzenzeiten unterwegs sind. So möchte der Bundesrat die Mobilität besser auf den Tag verteilen können. Wichtig sei, dass die Pilotversuche gleichzeitig auf Straße und Schiene stattfinden würden, sagte Doris Leuthardt. Bereits haben sich einige Regionen für solche Versuche interessiert. Regionales Mobility Pricing dürfte es frühestens in 3 Jahren geben. Schon dafür braucht es die Zustimmung des Bundesparlaments. Schweizweit könnte Mobility Pricing frühestens in 15 Jahren ein Thema werden, laut Verkehrsministerin Leuthardt. Der Bundesrat möchte mit seinem Vorschlag auch eine breite Diskussion anstoßen über das Verkehrskonzept der Zukunft.
Samuel Buri. Wie dieses Mobility Pricing konkret aussehen könnte, wo es getestet wird und wie groß die Chancen sind, dass das neue System in der Schweiz eingeführt wird, das fragen wir gleich nach dem Nachrichtenüberblick und den hat Yvonne Lambricker.
Das Atomkraftwerk Leibstadt im Kanton Aargau muss nicht veröffentlichen, wie viel Radioaktivität über den Abluftkamin ins Freie gelangt ist. Das Bundesverwaltungsgericht hieß eine Beschwerde der AKW-Betreiberin gut. Die Richter kamen zum Schluss, das öffentliche Interesse an diesen Daten sei gering. Die Daten seien auch nur wenig aussagekräftig. Das AKW Leibstadt liefert die Daten über die Abluft seit 6 Jahren an die Atomaufsichtsbehörde ENSI. Sie sollen helfen, in einem Störfall die Situation zu bewerten. Das ENSI hatte im November verfügt, dass die Betreiberin KKL frühere Daten veröffentlichen muss. Die Berner Kantonsregierung fordert für die Stilllegung des AKW Mühleberg zusätzliche Massnahmen. Laut einer Mitteilung geht es dabei vor allem um die Überwachung der Radioaktivität in der Aare. Diese soll durch ein spezielles Monitoring ergänzt werden. Weiter verlangt der Berner Regierungsrat auch, dass Kühlwasser, das zurück in die Aare gelangt, nicht wärmer als 30 Grad sein darf. Das Kernkraftwerk Mühleberg soll 2019 vom Netz gehen. Im letzten Jahr sind etwas mehr unzufriedene Bankkunden an den Ombudsmann der Schweizer Banken gelangt als im Vorjahr. Die Zahl der behandelten Beschwerden stieg gemäss einer Mitteilung um 100 auf rund 2100. Zahlreiche Reklamationen standen im Zusammenhang mit der Aufgabe des Euro-Mindestkurses. Laut Ombudsmann Marco Franchetti gehen viele Kunden davon aus, es gebe so etwas wie einen offiziellen Wechselkurs, an den sich die Banken halten müssen. Dem sei jedoch nicht so. Die AHV-Renten sollen 10% höher werden. Das verlangt der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB in seiner Initiative AHV Plus, die Ende September an die Urne kommt. Heute lancierte die Allianz für eine starke AHV die Abstimmungskampagne. Die Befürworter sind der Meinung, die AHV sei die sicherste und günstigste Altersvorsorge der Schweiz. Deshalb müsse man sie stärken. Wohnungsmieten und Krankenkassenprämien würden immer teurer. Die AHV-Renten müssten deshalb angepasst werden. Gemäß Initianten lässt sich das finanzieren, indem Arbeitnehmer und Arbeitgeber je 0,4% höhere AHV-Beiträge zahlen. In der Schweiz sind letztes Jahr 86.600 Kinder geboren worden, gut 3% mehr als im Vorjahr. Das zeigen die Zahlen des Bundesamtes für Statistik zur natürlichen Bevölkerungsbewegung. Vor allem kamen mehr Kinder außerehelich auf die Welt. Gegen 20.000 nämlich. Das sind 7% mehr als 2014. Die Geburtenziffer blieb 2015 im Vergleich zum Vorjahr gleich mit 1,5 Kindern pro Frau. Nach dem Anschlag auf den Atatürk-Flughafen in Istanbul sind 13 Verdächtige festgenommen worden. Gemäß Angaben aus Regierungskreisen stammen die Personen aus dem Umfeld der Terrormiliz IS. Die türkische Polizei habe in der Stadt mehrere Razzien durchgeführt. Bisher bekannte sich niemand zum Anschlag vom Dienstag. Die Zahl der Toten stieg unterdessen auf mindestens 42, mehr als 230 Menschen wurden verletzt. In Großbritannien wollen immer mehr Politiker David Cameron als Parteichef der Tories beerben. Nun hat auch Energieministerin Andrea Latham ihr Interesse bekundet. Sie hatte sich für einen Austritt Großbritanniens aus der EU ausgesprochen. Zudem steigt auch Justizminister Michael Gove ins Rennen. Zuvor hatte bereits Innenministerin Theresa May bekannt gegeben, dass sie sich um den Parteivorsitz der Tories bewerbe. Sie war gegen den Brexit. Premierminister Cameron hatte kurz nach der Abstimmung seinen Rücktritt bekannt gegeben. Sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin soll im September feststehen. Das Wetter heute scheint nur zum Teil die Sonne. Je nach Region gibt es ein paar Platzregen und einzelne Gewitter. Morgen scheint häufig die Sonne und die Temperatur erreicht 27 Grad.
Fürs Auto oder Zugfahren mehr bezahlen, wenn man zu Spitzenzeiten unterwegs ist. Die Idee scheint dem Bundesrat also prüfenswert. Er lässt abklären, ob Pilotprojekte durchgeführt werden sollen. Mehrere Städte und Regionen sind daran interessiert. Philipp Bock hat im Bundeshaus Gebühren für Bahnfahrer und Autofahrerinnen zu Spitzenzeiten. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie würde das in einem Pilotprojekt konkret ausgetestet?
Konkretes gibt es noch nicht. Es ist noch sehr vieles offen bei diesem Thema. Es gibt vor allem eine Menge Papier und Berichte. Und in diesen Berichten werden verschiedene Modelle erörtert. Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, dass man auf bestimmten Autobahnabschnitten und zu Zeiten mit viel Verkehr einen Aufschlag bezahlen muss, der dann mit einer elektronischen Autobahnvignette erhoben würde. Oder im Bereich der Schiene würden zum Beispiel die Preise fürs Zugbillett in Spitzenzeiten angehoben, beziehungsweise in Randzeiten würden sie gesenkt. Aber wie gesagt, jetzt prüft man erst einmal, ob man überhaupt Pilotprojekte durchführen möchte.
Welche Städte und Regionen sind denn eigentlich interessiert?
Ja, es gibt verschiedene Regionen, Genf, Tessin, Zug, die Stadt Rapperswil-Jona und auch der Grossraum Bern haben einmal grundsätzlich ihr Interesse kundgetan, aber wie gesagt, Konkretes auch hier nicht vorhanden.
Bis Mobility Pricing in der ganzen Schweiz allenfalls eingeführt würde, sollte es 15 Jahre dauern, hat Verkehrsministerin Doris Leuthard gesagt. Wieso 15 Jahre? Ist ziemlich lange.
Ja, schon die Diskussion mit diesen interessierten Regionen oder Städten würde natürlich Zeit beanspruchen. Dann muss zuerst eine Gesetzesgrundlage her, die muss das Parlament beraten und genehmigen. Und erst dann könnten überhaupt Pilotversuche beginnen. Die würden dann mehrere Jahre dauern, damit man zu aussagekräftigen Resultaten kommt. Und dann müsste man alles auswerten. Und erst dann geht die Diskussion erst richtig los, ob man Mobility Pricing in der ganzen Schweiz flächendeckend einführen soll.
Nun wird diskutiert, geprüft, vieles scheint noch offen zu sein. Kann man denn sagen, dass der Bundesrat heute die Weichen gestellt hat für ein neues System, das die meisten von uns mehr kosten wird?
Nein, ich glaube, von einer Weichenstellung kann man überhaupt noch nicht sprechen. Von einer Einführung sind wir, wie gehört, weit entfernt. Ich zweifle sogar daran, dass Mobility Pricing in der Schweiz überhaupt je eingeführt wird, weil die politischen Chancen von Preiserhöhungen auf Straße und Schiene, die dürfen doch als sehr gering eingeschätzt werden.
Danke, Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Und weiter geht es im Rendezvous mit diesen Themen. Wie wird die EU demokratischer? Drei EU-Abgeordnete teilen ihre Geistesblitze mit uns. Und um eins diskutieren wir über die Grenzen der direkten Demokratie mit Andreas Gross. Großbritannien steht vor der nächsten Entscheidung. Wohin und wie weiter und mit wem? Wir denken über die Kandidaten nach für die Cameron-Nachfolge. Der neue Präsident der Philippinen, Rodrigo Duterte, ein Mann der harten Versprechen und der markigen Worte.
Just because you are a journalist, you are not exempted from assassination. If you are a son of a bitch.
Wenn jemand ein Hurensohn sei, werde er umgebracht, auch wenn er ein Journalist sei. Dieser Mann tritt heute sein Amt an. Eine Einschätzung der Dinge, die da kommen. Und wo Maschinen miteinander plaudern, in der digitalen Werkhalle, die Reportage aus der Zukunft, die in einer Firma im Kanton Luzern bereits Realität ist. Zuerst aber nach Italien. Es ist ein Versuch, den Menschen ihre Würde zurückzugeben, den Toten ihren Namen. Die italienische Marine hat ein Schiff geborgen, das im April letzten Jahres für Hunderte von Flüchtlingen zum Grab wurde. 700 Menschen fanden bei der bis dahin größten Tragödie im Mittelmeer den Tod. In den nächsten Wochen und Monaten sollen die Leichen aus dem Schiff identifiziert werden. Die Mehrzahl der Flüchtlinge aber, die im Mittelmeer ertrinken, werden nie geborgen. Franco Battel.
Unterwasserfotos der italienischen Marine zeigen das libysche Fischerboot, wie es auf dem Meeresgrund ruht, in 370 Metern Tiefe. Das Boot wirkt klein, fast schon winzig, wenn man bedenkt, dass in seinem Rumpf bis zu 700 Leichen von Flüchtlingen, unter ihnen viele Frauen und Kinder, liegen sollen. Skrupellose Schleuser hatten sie dort eingesperrt. Beim Untergang hatten sie keinerlei Chance, sich zu retten. Es war vor allem Italiens Regierungschef Matteo Renzi, der den Auftrag dazu gab, das Boot zu bergen, obschon das Verfahren äußerst aufwendig und kompliziert war. Renzis Regierung betont immer wieder, dass Italien allen helfe, die in Seenot geraten, und dass das Mittelmeer nicht zu einem riesigen Friedhof verkommen dürfe. Trotzdem bleibt der aufwendige Bergungsakt vor allem Symbolik, denn allein im laufenden Jahr sollen im Mittelmeer rund 3000 Flüchtlinge ertrunken sein und innerhalb der letzten 15 Jahre etwa 20.000. Sie liegen irgendwo auf dem Meeresgrund. Sizilianische Fischer berichten immer wieder davon, wie sie Leichen in ihren Netzen finden. Diese Bergungsaktion der italienischen Behörden hat darum vor allem eine Botschaft. Die Opfer können uns nicht egal sein und wenn es irgendwie möglich ist, dann bergen wir sie und geben ihnen einen Namen. Das nunmehr gehobene Schiffswrack wird ab heute auf einem NATO-Stützpunkt bei Syrakus auf Sizilien untersucht in einer großen, gekühlten Halle. Mitarbeiter der Feuerwehr werden die Überreste der Flüchtlinge aus dem Schiffsrumpf holen. Mehrere Teams von Spezialisten werden dann versuchen, die Opfer aufgrund ihres Gebisses oder von DNA-Proben zu identifizieren, um später die Angehörigen zu benachrichtigen. Den Untergang überlebten damals übrigens lediglich 28 Personen, die nicht im Unterdeck eingesperrt waren. Unter ihnen sind auch die beiden Schleuser. Der Staatsanwalt fordert für sie 18 beziehungsweise 6 Jahre Gefängnis.
Mehr EU, nicht weniger EU, muss die Antwort auf den Brexit sein. Und das, obwohl auch in anderen Ländern EU-Gegner Auftrieb haben. So denken überraschenderweise nicht nur viele Regierungschefs der einzelnen Länder, sondern auch viele, die für die Bevölkerung im EU-Parlament sitzen. Massimo Agostinis hat sich im EU-Parlament mit drei Volksvertreterinnen und Vertretern unterhalten.
Danuta Hübner sitzt im Europäischen Parlament für die liberal-konservative Fraktion. Zuvor war sie 5 Jahre lang EU-Kommissarin. Die 68-jährige Polin bietet an, das Gespräch über die Zukunft der EU um 6 Uhr morgens oder abends um 7:30 zu führen. Das zeigt, Danuta Hübner ist eine, die auch als Parlamentarierin für die EU lebt und arbeitet.
Clearly, Europe is in bad shape today. Also, it can be worse unless we really act. And
die EU ist in keiner guten Verfassung, aber es könnte viel schlimmer sein, wenn wir wirklich nichts getan hätten, so wie die Kritiker pausenlos behaupten, sagt sie. Danuta Hübner zitiert ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Das Bankensystem sei im Nachgang zur Finanzkrise sicherer gemacht worden. Das Parlament habe ein enormes Investitionsprogramm gegen die Arbeitslosigkeit aufgegleist. Und sie hätten beim Datenschutz mächtig zugelegt. Die Daten der Bürger könnten in der EU nicht mehr so einfach geplündert werden wie in den USA. All dies, so Danuta Hübner, seien riesige Projekte, die ein Einzelstaat nie hätte stemmen können. Aber, sagt sie,
we have not managed to achieve the fundamental from the people's point of view.
Wir haben es nicht geschafft, wirtschaftliches Wachstum zu schaffen. Da haben wir viel Vertrauen verspielt. Und all das, was ich vorher sagte, sind zwar wichtige Maßnahmen, aber für die Leute wenig fassbar. Interessant ist, dass sämtliche angefragten Parlamentarier Danuta Hübner beipflichten, ungeachtet ihrer Parteizugehörigkeit, mit Ausnahme der hartgesottenen EU-Gegner natürlich. Aber es herrscht Einigkeit. Europa brauche, um aus der Krise zu kommen, nicht weniger, sondern mehr Europa. Die Chefin der Grünen im EU-Parlament, die deutsche Rebecca Harms, sagt es so.
Ich glaube, dass alle verstanden haben, dass die gemeinsame Währung nicht wirklich stabil werden kann ohne gemeinsame Wirtschafts- und Haushaltspolitik.
Müsste die EU ihren Bürgern aber nicht auch mehr Mitsprache gewähren, ähnlich wie in der Schweiz? Der Italiener Gianni Pittella, Chef der Sozialisten.
Assolutamente sì. Io recentemente proposto.
Absolut ja. Wir haben deshalb einen parteiübergreifenden Antrag gestellt, dass der EU-Kommissionspräsident in Zukunft direkt von den EU-Bürgern gewählt wird. Aber leider wollen das die Mitgliedstaaten nicht. Die möchten bei dieser Frage mitbestimmen und nicht dem Volk die Wahl überlassen. Im Parlament herrscht deshalb großer Frust über die nationalen Regierungen, also jene in Berlin, Paris, Rom und in anderen Hauptstädten. Zudem immer wieder passiere es, dass Regierungschefs in Brüssel Vorschläge absegnen. Aber schon aus dem Flugzeug, das sie zurückbringt, beginnen die ersten Meldungen zu vertwittern, wonach sie gegen den Beschluss seien. Vertrauensfördernd sei das nicht gerade. Also doch eher besser weniger, denn mehr Europa, wenn auch die nationalen Regierungen immer wieder EU-Beschlüsse torpedieren. Die Polin Danuta Hübner zieht aus einem Stapel Papier eine Statistik hervor.
You basically need European to be together because we are too small. We are really a tiny, tiny peninsula.
Jedes Land für sich ist zu klein. Wir brauchen ein Europa in dieser globalisierten Welt. Als die EU gegründet wurde, erwirtschafteten die Gründerländer 40% des Weltbruttoinlandprodukts. Heute kommen wir mit viel mehr Einwohnern auf noch knapp 16%. Das heißt, wenn wir die EU auflösen, dann lösen wir uns in 28 kleine, unbedeutende Staaten auf. Ob das die Lösung ist?
Der Bericht von Massimo Agostinis. In Brüssel zerbrechen sich die EU-Parlamentarier also den Kopf über die Zukunft. In Großbritannien ordnen die Parteien gleichzeitig ihre Reihen, um den zurücktretenden Premier Cameron zu ersetzen. Und dort ist der Galionsfigur im Brexit-Lager, Boris Johnson, wohl heute Morgen das Lächeln auf den Lippen gefroren. Sein Weggefährte, Michael Gove, will nun plötzlich nicht Johnson unterstützen, sondern selbst kandidieren. Warum das, Martin Aliot?
Sie haben es mit Recht so gesagt, der engste Mitstreiter Johnsons während dieser Brexit-Kampagne, das intellektuelle Schwergewicht Michael Gove, hat nun Zweifel an Johnsons Eignung und Befähigung. Gove selbst sagte bisher über sich, er habe die ruhige Heiterkeit des Geistes, wie er es nannte, nicht, die dieses Amt des Premierministers erfordere, noch habe er die erforderliche Elefantenhaut. Nun aber bezweifelt er, dass Johnson den Brexit-Entscheid wirklich umsetzen wolle und tritt trotzdem an.
Und das schmälert wohl Johnsons Chancen für die Wahl massiv, oder?
Ohne jeden Zweifel, gewiss. Es wird nicht zu der von Johnson erhofften Krönung kommen, sondern die rund 330 Abgeordneten der Konservativen im Unterhaus müssen jetzt aus dieser Kandidatengruppe einen Zweiervorschlag aussieben, der an die Parteimitglieder, an die Basis geht zur Abstimmung. Ich würde derzeit nicht die Hand ins Feuer legen, seit den Ereignissen von heute Morgen, dass Boris wirklich auf dieser Liste steht.
Wenn jetzt noch zwei weitere Kandidaten aus dem Brexit-Lager antreten, kann man nach diesem Vormittag sagen, das Brexit-Lager wird sich schwächen?
Ich glaube ja, denn es ist zwar ein schrittweiser Prozess des Aussiebens, wo die aussichtslosen Kandidaten wegfallen, gestrichen werden und dann kommt es zu einer nächsten Abstimmung. Aber wenn das Brexit-Lager eben so ungeeint und gar zerstritten auftritt, dann muss das zu einer Schwächung führen.
Auf der anderen Seite steht Theresa May als offizielle Kandidatin für Camerons Nachfolge fest, die Innenministerin. Sie hat sich heute Vormittag empfohlen. Wie empfanden Sie Ihren Auftritt?
Als außerordentlich starken Einstand. Sie pries sich als erfahrene und trittfeste Kandidatin an. Immerhin war sie seit 6 Jahren Innenministerin und als ehrliche Politikerin, was als Fußtritt gegen Boris Johnson interpretiert werden darf, der ein problematisches Verhältnis zur Wahrheit pflegt. May schlug heute Morgen aber auch erstmals inhaltliche Pflöcke ein, als erste. Sie sagt, obwohl sie in der EU bleiben wolle, jetzt sagt sie, Brexit heißt Brexit. Es gibt kein zweites Referendum, es gibt keine Neuwahl. Die formelle Austrittserklärung an Brüssel geht erst nächstes Jahr auf die Post. Und wichtig, es gibt keine Freizügigkeit wie bisher. Das sind erstmals klare Positionen, die überdies machbar klingen, aber natürlich implizit auch bedeuten, dass Großbritannien künftig nicht uneingeschränkten Zugang zum Binnenmarkt haben wird.
Danke für die Einschätzungen, Martin Aliot. Er ist angetreten mit dem Versprechen, die Philippinen wieder in ein sicheres, korruptionsfreies Land zu verwandeln. Und das unzimperlich mit harter Hand. Heute wurde Rodrigo Duterte als neuer Präsident der Philippinen vereidigt. 6 Jahre lang wird der 71-Jährige die Geschicke des Landes bestimmen. Einige nennen ihn bereits jetzt den neuen Diktator Südostasiens. Andere sehen in ihm einen Hoffnungsträger. Karin Wenger.
Wie ein Rockstar wurde Duterte gefeiert, als er im Mai zum neuen Präsidenten der Philippinen gewählt wurde. Noch vor einem Jahr hatte niemand mit dem Außenseiter aus dem südlichen Gliedstaat Mindanao gerechnet. Doch er versprach, was sich viele wünschten, das Ende der Kriminalität und Vetternwirtschaft. Entweder ihr tötet mich oder ich töte euch, rief er an einer Wahlkampfveranstaltung ins Publikum und meinte damit die Drogenbosse und Kriminellen. Erfahrung hat er genug. Mehr als 2 Jahrzehnte lang war er der Bürgermeister von Davao. Mit Hilfe von Todesschwadronen verwandelte er die einst gefährliche Stadt in eine der sichersten des Landes. Es erstaunt nicht, dass er nun den ehemaligen Polizeichef von Davao zum obersten Polizisten des Landes ernannt hat. Sicherheitskräfte sollen ab sofort auf Verdächtige schießen dürfen. Ja, Duterte werde durchgreifen wie keine andere Regierung vor ihm, glaubt Politologieprofessor Ranjit Rai der University of the Philippines.
Yes, he will crack down, as no other administration has done in the past.
Er wird gegen kriminelle Syndikate vorgehen, gegen Drogenbosse und Politiker, die mit ihnen gemeinsame Sache machen. Es besteht die Angst, dass all das ausufern wird. Die Kriminalität ist jedoch ein Problem, das alle in den Philippinen betrifft. Deshalb hat eine Mehrheit für Duterte gestimmt. Für ihn sind Menschen- und Freiheitsrechte jedoch zweitrangig. Nicht nur finstere Gestalten, auch korrupte Journalisten müssten umgebracht werden, sagte er erst kürzlich an einer Pressekonferenz in Davao.
Just because you are a journalist, you are not exempted from assassination. If you are a son of a bitch.
Wenn du ein Hurensohn bist, wirst du umgebracht, auch wenn du ein Journalist bist. Auch der Politologe Ronnie Holmes, der De La Salle-Universität in Manila, glaubt, dass der neue Präsident nicht nur Kriminelle verfolgen wird.
He might not just be going after criminals, he might be going against people who are just simply genuinely opposed
Duterte verachtet alle, die eine andere Meinung haben. Menschenrechtler, Journalisten, Abgeordnete. Er sagte bereits, er werde nicht zulassen, dass sich ihm der Kongress oder Menschenrechtler in den Weg stellen werden. Das ist besorgniserregend. In den vergangenen Wochen hat der gewählte Präsident nun sein Kabinett bestimmt und vor allem mit seinen Leuten, alten Universitätsfreunden und treuen Mitarbeitern aus dem Wahlkampf besetzt. Er will aber nicht nur Recht und Ordnung erzwingen, er hat auch einen 10-Punkte-Plan für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes veröffentlicht. Duterte will vor allem in Infrastrukturprojekte investieren, die Steuerstruktur überdenken und das Land föderaler organisieren. Das lässt Politologe Holmes trotz den diktatorischen Tendenzen des neuen Präsidenten positiv in die Zukunft blicken. Erste friedensstiftende Zeichen habe der neue Präsident bereits gesetzt.
For example, over the past weeks, Duterte met with the leadership of armed groups in Mindanao.
In den letzten Wochen hat sich Duterte mit den Anführern der muslimischen Rebellen in Mindanao getroffen. Das ist ein guter Start. Ich hoffe, dass er nach Jahrzehnten des blutigen Konflikts endlich Frieden stiften kann. Denn trotz aller Kritik, Rodrigo Duterte scheint sich einem Ziel verschrieben zu haben, die Philippinen unter seiner Herrschaft wieder in ein sicheres, friedlicheres Land zu verwandeln.
Karin Wenger. Und was unser Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot vor wenigen Minuten eben vorausgesagt hat, bewahrheitet sich nun. Boris Johnson, Galionsfigur der Brexit-Befürworter, kandidiert nicht für die Nachfolge von Premier Cameron. Das hat er vor wenigen Minuten bekannt gegeben. Zurück in die Schweiz. Diskussionsstoff hat die Schweizer Industrie genug, wenn sie sich heute in Zürich zum jährlichen Stelldichein trifft. Nebst den Folgen des Brexit beschäftigt die Unternehmen vor allem die fortschreitende Digitalisierung. Maschinen sind immer mehr miteinander vernetzt, kommunizieren untereinander oder mit dem Produkt, das sie herstellen. Dass das nicht nur Zukunftsmusik ist, sondern bereits Gegenwart, zeigt das Beispiel der Hunkeler AG im luzernischen Vicon. Matthias Heim hat das Unternehmen, das Maschinen für Druckereien herstellt, besucht.
Aller Anfang ist weiß. Große weiße Papierrollen sind eingespannt, die jetzt bedruckt und verarbeitet werden. Michel Hunkeler, Geschäftsführer der Hunkeler AG, steht neben einer rund 20 Meter langen, hüfthohen Maschine und erklärt.
Hier haben wir jetzt die Perforationsmaschine. Da machen wir Quer- und Längsperforationen. Da gehen wir weiter ins nächste Modul, das Schneidemodul. Je nachdem wird das auch quer oder längs geschnitten dann. Was hier auf dieser Linie eigentlich im Totalen gemacht wird, sind Produkte, die dann schlussendlich in Kuverts reingehen.
Das können Kreditkartenabrechnungen, Tickets für Veranstaltungen oder Rabattcoupons sein. Eigentlich Massenware. Und doch ist jeder Auszug, jede Abrechnung anders, persönlich. Deshalb kommuniziert die Maschine mit dem Papier und liest die aufgedruckten, kodierten Anweisungen, so Michel Hunkeler.
Hier auch in diesen ganzen Maschinen hier gibt es überall sogenannten Barcode-Leser, wo genau wissen, wo müssen sie perforieren, wann müssen sie perforieren, wo müssen sie schneiden.
Damit es am Schluss kein Durcheinander der Dokumente gibt. Michel Hunkeler führt das Familienunternehmen mit 280 Angestellten in der dritten Generation. Seine Maschinen stehen rund um den Globus im Einsatz und trotzdem besteht eine direkte Verbindung ins luzernische Vicon, wenn dies der Kunde wünscht. Mit der Digitalisierung verändert sich nämlich auch der Kontakt zum Kunden, wie sich in der Zentrale zeigt.
Hunkeler AG, Daniele Palermo. Yes, of course. What is the main problem?
Daniele Palermo hilft Kunden, egal ob in Frankreich oder Australien.
Natürlich ist es immer einfach, wenn der Techniker vielleicht noch vor Ort ist, aber viele Sachen können wir von da lösen.
Eine ferngesteuerte Analyse ist deshalb möglich, weil die Maschinen und selbst die einzelnen Komponenten in der Maschine miteinander vernetzt sind. So ist eine Wartung jederzeit auch aus der Ferne möglich, ergänzt Michel Hunkeler.
Die Reisetätigkeit unserer Servicetechniker, die hat dadurch natürlich abgenommen, weil wir bekommen die Daten dann von unserem Kunden direkt oder auch haben Tablets beispielsweise, wo man direkt den Kunden dann an die Maschine führen kann und gewisse Analysen zusammen machen kann.
So, dass die Maschine möglichst rasch wieder produzieren kann. Die Digitalisierung mache vieles schneller und einfacher. Weniger Personal brauche er deshalb aber nicht, sagt der Geschäftsführer.
In diesem Prozess hier, was Fernwartung anbelangt, brauchen nicht weniger Leute. Überhaupt nicht. Weil die Komplexität, der Anspruch an generell die Technologie und alles, die wird immer höher.
Deshalb sei es für seine Firma keine Option, die Produktion oder die Fernwartung ins Ausland zu verlegen. Klar ist hingegen, dass die fortschreitende Digitalisierung stets neue Anforderungen ans Personal stelle. Dieses muss entsprechend geschult werden.
Also das ist eine Sache, die beschäftigt uns enorm. Ich meine, wenn Sie Digitalisierung ansprechen, das ist klar, da brauchen wir die richtigen Leute und auch tendenziell da bauen wir eher aus.
Sagt Michel Hunkele, der jetzt am Ende der Maschine steht, wo aus der Papierrolle farbige A4-Dokumente geworden sind.
Die Reportage von Wirtschaftsredaktor Matthias Heim. Punkt 1, Zeit für Grundsatzfragen. Hätten die Briten gar nicht über den Brexit abstimmen sollen?
Ich habe halt ehrlich gesagt eine gewisse Skepsis gegenüber Volksabstimmungen, die aus innenpolitischen Gründen ausgerufen werden. Und zwar nur aus innenpolitischen Gründen.
Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel äußerte am Dienstag im Tagesgespräch seine Zweifel. Heute im Tagesgespräch ein leidenschaftlicher Verfechter der direkten Demokratie, Andreas Gross. Über die direkte Demokratie nach dem Brexit, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags zu einem ähnlichen Thema mit Yvonne Lambricker.
Der frühere Londoner Bürgermeister Boris Johnson will nicht Vorsitzender der Tories werden. Das hat er kurz vor Ablauf der Frist bekannt gegeben. Zuvor hatten Energieministerin Latham, Justizminister Gove und Innenministerin May angekündigt, dass sie für eine Nachfolge Camerons kandidieren. Der Bundesrat will mit interessierten Kantonen und Gemeinden testen, ob sich die Verkehrsströme mit Mobility Pricing lenken lassen. Das würde bedeuten, wer zu Spitzenzeiten auf Straße oder Schiene unterwegs ist, könnte künftig mehr bezahlen müssen. Das Atomkraftwerk Leibstadt im Kanton Aargau muss nicht veröffentlichen, wie viel Radioaktivität über den Abluftkamin ins Freie gelangt ist. Das Bundesverwaltungsgericht hieß eine Beschwerde der AKW-Betreiberin gegen die Verfügung der Atomaufsichtsbehörde ENSI gut.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.